Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Caroline Fetscher, Autorin beim Berliner Tagesspiegel. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Wir schauen gemeinsam auf die Themen des Tages an diesem Montag. Der ist leider, das gilt zumindest für Berlin und Umgebung, ein richtig beschissen grauer, windiger Regentag. Ich hoffe inständig, dass es bei Ihnen, wo immer Sie uns auch gerade zuhören in der Republik, irgendwo auch Sonnenschein gibt. Aber vielleicht erwärmt ihn ja folgende Nachricht des Tages das Herz. Gerade reingekommen vor der Sendung. Wetten, das wird es wieder geben. In homöopathischer Dosis zwar, aber doch eine Show in diesem Jahr, eine Show im Jahr 2023. Natürlich mit Thomas Gottschalk. Frau Fetscher, happy?
Wetten, dass der Frieden kommt, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, schauen wir mal. Bis dahin schauen wir auf die heutige Tagesagenda und ich wage mal folgende Einschätzung. Wetten, dass das keine einfache Reise ist, auf die wir gleich schauen. Außenministerin Annalena Baerbock ist in Kiew. Ich sag Koroschiden, das ist guten Tag auf Ukrainisch. Bundeskanzler Scholz fliegt gerade in diesen Minuten nach Madrid, Antrittsbesuch in Spanien. Annalena Baerbock, die Außenministerin, ist heute Morgen 6 Uhr in die Regierungsmaschine gestiegen, um nach Kiew zu fliegen. Morgen geht es dann weiter nach Moskau. Caroline Fetscher vom Tagesspiegel. Ich glaube, da hat der Chef das entspanntere Reiseziel.
In der Tat. Also man möchte jetzt eigentlich nicht mit Frau Baerbock tauschen, denn das ist eine hochgradig heikle Situation und Aufgabe, die sie da hat. Sie muss im Prinzip in dieser ganzen irrationalen und hoch aufgeladenen Sache den rationalen Kern suchen und den friedlichen Dialog befördern. Hm. Und das scheint im Augenblick nicht im Interesse in Moskau zu liegen.
Moskau-Reiseziel morgen. Lassen Sie uns gleich nochmal genauer schauen, was eine Außenministerin in der Ukraine gerade tun kann. Aber nochmal diese Frage zu dieser Gewichtung. Ja? Ich meine, gut, das waren wahrscheinlich auch jetzt schon seit einigen Tagen oder Wochen verabredete Reiseziele. Aber in einer so zugespitzten Situation, diese Arbeitsteilung, dass der Kanzler also noch sicherlich wichtige Antrittsbesuche macht, aber die Außenministerin in das wirklich krisengeschüttelte Gebiet fährt. Ist das richtig?
Nein, sie fährt ja nicht allein. Erstens hat sie einen Stab von Mitarbeitern, die sich mit der Lage auskennen und vermutlich besser auskennen als sie. Und selbstverständlich wird sie das mit Olaf Scholz abgesprochen haben, was sie dort als Haltung vorträgt und als Vorschläge auf den Tisch legt.
Also, ich frage mich jetzt aber zum Beispiel konkrete Frage Nord Stream 2. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das heute in der Ukraine ein Thema sein wird. Liebe deutsche Regierung, wie weit seid ihr bereit zu gehen, euer Projekt, das ihr braucht für die Energieversorgung oder es zumindest so darstellt, das auch mit in die Waagschale zu werfen? Ich weiß nicht, ob man da exakt die gleiche Antwort bekommen würde, wenn Olaf Scholz in Kiew ist oder Annalena Baerbock.
Also ich glaube, das darf nicht variieren. Da muss die Bundesregierung schon mit einer Stimme sprechen. Interessant ist ja an der Frage, dass die Ukraine im Grunde nach Waffen fragt. Also im Grunde will die Ukraine Rüstungslieferungen, das sagt sie seit Jahren. Das wird von der Bundesregierung verweigert und sie möchte dann, also die Ukraine, die Pipeline als Waffe verwendet wissen. Also das Verweigern der Pipeline sozusagen als ein Druckmittel eingesetzt wissen. Und hier fängt die Aufgabe an von dem, was Annalena Baerbock bieten möchte. Sie möchte ja unter anderem erstmal eine bessere Cyberabwehr, also sozusagen Soft Power im Sinne von Rüstungs-, also mildere Rüstungsgüter liefern. Sie möchte Aufbauhilfe für grüne Energie, das finde ich alles absolut sinnvoll. Das ist auch wunderbar passend zu ihrem Job und zu ihrer Herkunft aus der oder zu ihrem Zugehörigkeit zur Grünen Partei. Was ich psychoanalytisch oder sagen wir sozialpsychologisch so interessant und so wichtig finde an dieser Situation, ist, dass man einfach sehen muss, dass da zwei im Grunde schwer traumatisierte Länder dran teilhaben, nämlich Russland und die Ukraine, die auf je ihre eigene Weise paranoide Strukturen zeigen, die auf eine Weise einander belauern, die Ukraine mit sehr viel Recht seit der Annexion der Krim schaut sozusagen sehr ängstlich in Richtung Russland, aber auch die Frage, was Russland da eigentlich treibt, also was Präsident Putin da treibt, die würde ich immer auch vertiefter angucken wollen. Also nicht nur auf der Ebene, was passiert da in Richtung von Waffenforderungen und so weiter, sondern was steckt eigentlich dahinter? Mhm. Und wie weit kann man da, indem man etwas mehr vertiefteres Verständnis entwickelt, wie weit kann man da auch besser vermitteln?
Jetzt sind wir, Frau Fetscher, schon wieder an der Stelle gelandet, wo man oft landet bei diesem Konflikt. Eigentlich geht es da jetzt gerade heute auch mit diesem Besuch um die Ukraine und wir sprechen schon wieder über Russland. Natürlich, weil es eng zusammenhängt. Wenn wir gerade mal bei der Ukraine bleiben, Sie haben das Thema Waffenlieferung angesprochen. Das ist ja etwas, was auch in der deutschen Politik immer mal wieder Kommentierungen und Ausschläge hat. Wir hatten im Frühjahr den Co-Parteivorsitzenden von Annalena Baerbock, noch sind sie es ja beide, der gesagt hat, also Defensivwaffen müssten sein. Schützenhilfe, das ist jetzt, weiß ich gar nicht, ob das das richtige Wort ist. Aber auf jeden Fall hat Friedrich Merz, der designierte CDU-Chef, jetzt am Wochenende auch gesagt, ja, darüber müssten wir ernsthaft nachdenken. Ich habe jetzt gerade im Ohr, und das will ich gerne auch nochmal einspielen an dieser Stelle, die Außenpolitik-Expertin Gwendolin Sasse, die heute Morgen bei uns im Programm folgende Einschätzung geäußert hat.
Es geht vor allem darum, wieder einmal der Ukraine zu versichern, dass Deutschland ein wichtiger Partner bleibt, dass man die ukrainische Souveränität, die territoriale Integrität schützen will. Aber man bleibt auf jeden Fall hinter den Erwartungen oder Hoffnungen der ukrainischen Regierung. Denn dort wird in der Tat gehofft, dass auch Deutschland sich stärker an militärischer Unterstützung für die Ukraine beteiligt. Das ist aber von dieser Reise nicht zu erwarten.
Das ist nicht zu erwarten und damit doch eigentlich enttäuschend.
Wie soll das denn aussehen? Ich meine, nun sind hier russische Truppen aufgelaufen und da gibt es Manöver vor der ukrainischen Grenze von einem riesigen Staat wie Russland, der relativ hoch aufgerüstet ist. Daneben haben wir das kleine Land Ukraine mit seinen, ich glaube, 43 Millionen Einwohnern, was wirtschaftlich überhaupt nicht wirklich entwickelt ist, wo übrigens auch die Impfquote also lächerlich ist mit 32% im Moment, was unglaublich viele interne Probleme hat. Und das Land so aufzurüsten, dass es überhaupt in der Lage wäre, sich gegen Russland zu wehren, das ist doch fast utopisch.
Mhm. Aber also, es hat ja häufig auch was Symbolisches.
Was entwirft man für ein Szenario? Was soll das für ein Kriegstheater geben, wenn da ganz Europa irgendwann drin involviert wäre?
Tja, die Frage ist, inwieweit wir eine Asymmetrie haben, das ist ein Begriff, den hat Ralf Füchs hier an dieser Stelle vor wenigen Tagen in der Sendung verwendet.
Mit Recht.
Dass die russische Seite ganz offenbar, wir sehen es am Truppenaufmarsch, die Option Militär bereit ist zu ziehen, einzusetzen und die westliche Seite nicht bereit ist. Und somit ist einfach auch schon auf dem Verhandlungswege ein Ungleichgewicht da, das man kaum wieder aufwiegen kann. Also mal ganz verknappt gesagt, in Moskau muss man ernsthaft daran zweifeln, wie ernst die Europäische Union, die NATO, die USA eigentlich ihre Forderungen nehmen, wenn sie nicht bereit sind, sie zu hinterlegen.
Ja. Also es gibt ja die Forderungen, die ich sehr einleuchtend finde, nach dem Druck und Drohmittel ökonomischer Sanktionen, wie zum Beispiel dem Ausschluss aus dem SWIFT-System oder eben auch der Vorschlag, der gemacht wurde, wir werden die Pipeline nur dann nutzen, wenn ihr uns entgegenkommt bei bestimmten Forderungen, die wir hier stellen in Richtung sozusagen bedroht nicht eure Nachbarländer, haltet euch an die Helsinki-Schlussakte etc. Also da gibt's doch so viele andere Druckmittel, die man nutzen kann, Lockmittel und Druckmittel. Aber jetzt die Ukraine aufzurüsten, man müsste das ja quasi sich so vorstellen, dass das an der Grenzstreifen der Ukraine zu Russland dann eine Mobilisierung gibt. Das wäre genau das, worauf Putin wartet. Also es wird ja immer davon gesprochen, auch die Amerikaner reden davon, dass er im Prinzip eine Provokation im Augenblick befördert, die dann in so eine eigene Logik mündet. Die haben mich provoziert, ich muss und jetzt haben die und so weiter. Und das ist einfach eine Logik der Destruktion. Und diese destruktive Logik gilt es ja aufzulösen. Und da gibt es doch viel politische Fantasie, die man noch ins Spiel bringen kann, bevor man anfängt, das Ganze auf der Ebene von Militär und Rüstung zu verhandeln. Also wobei ich nicht eine puristische Pazifistin bin.
Die Australian Open haben begonnen. Für alle, die nach Steffi Graf, Michael Stich und Boris Becker ausgestiegen sind aus der Tennisbegeisterung, muss man das vielleicht nochmal sagen. Australian Open, eines der Grand Slam, also der wichtigsten Tennisturniere der Welt. Und der beste Spieler ist noch vor der ersten Runde rausgeflogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Novak Djokovic ist endgültig gescheitert am Wochenende mit seinem Visumsantrag, musste Australien jetzt verlassen. Ein Drama, das uns ja die letzten Wochen begleitet hat. Caroline Fetscher, mein heutiger Gast, sie hat das nicht nur beobachtet, sondern auch verarbeitet im Tagesspiegel in ihrer Zeitung. Der vegane Krieger ist ihr Text überschrieben. Was können Sie uns denn sagen über diesen veganen Krieger?
Vielleicht hätte ich nicht dieselbe Überschrift gewählt, aber die ist schon ganz witzig und richtig. Also Novak Djokovic ist in Serbien ein Nationalheld. Er ist eben der weltbeste, weltrangerste Tennisspieler im Augenblick. Und das ist für Serbien, ein kleines Land mit großen nationalistischen Komplexen, ist das eine wunderbare Sache. Der ist aber zugleich eben ein sehr, ja, sagen wir mal, ein nationalistischer, etwas esoterischer, angeblich spirituell angehauchter Mann, der relativ verrückte Dinge macht. Er betet zum Beispiel an einer angeblichen Pyramide in Bosnien, da haben Sie vielleicht schon von gehört.
Durch diese Recherchen jetzt habe ich dieses Stichwort Pyramide schon mal gehört, aber ich kann es nicht richtig zuordnen.
Ja, es ist eine absurde Geschichte. Da gibt es einen Berg, der ist pyramidenförmig in Bosnien und von dem behaupten Hobbyarchäologen, darunter sei eine 30.000 Jahre alte Pyramide, also älter als die Pharaonen sich überhaupt vorstellen konnten. Und völliger Quatsch. Also die ganze Fachwelt sagt, es ist ein reines Phantasma. Und an diesem Berg, dahin geht Djokovic, um sich mit Energie aufzuladen, wie er sagt. Er ist auch ungeimpft und das ist eben der Punkt gewesen in Australien, weshalb man ihn nicht hineingelassen hat. Er hat wohl mit falschen Papieren da hantiert und behauptet, er sei genesen und das stimmt aber offenbar nicht richtig und so weiter. Also und daher hat man ihn jetzt abgewiesen und ihn sozusagen wieder nach Hause geschickt. Und in Serbien nun wird es zu einem Opfernarrativ. Der Präsident Aleksandar Vučić hat also gesagt, es gibt eine Hexenjagd gegen die Serben.
Ich kann, wenn Sie gestatten, Aleksandar Vučić gerade mal mit einem Originalton einspielen. Ja, er hat es sogar noch schärfer formuliert.
Mm. Including the most terrible campaign against one athlete, like he became a mass killer or something like that, which is not the case at all.
Er wurde behandelt wie ein Masskiller, also ein Massenmörder, sagt der serbische Präsident.
Ja, das ist interessant. Ich meine, wenn es wo Massenmörder gab in Europa in den letzten, also nach dem Zweiten Weltkrieg, dann waren es leider eben Dinge. Verbrechen wie Srebrenica, was ein Massenmord war von serbischen Paramilitärs und Militärs an mehrheitlich muslimischen Bosniaken. Es gab mehrere Massenmorde auch im Kosovo und das ist ein großes Tätertrauma der Serben. Sie wissen, dass das auf ihrem Gewissen lastet. Und nun zu behaupten, er würde so behandelt, ist eine Mischung aus Projektion und Phantasma, das ist wirklich kaum zu toppen.
Aber in gewisser Weise gilt das ja, ich habe eben gerade ja die Karte der Aufrüstung der Ukraine hier ins Spiel gebracht, jetzt plädiere ich mal für Abrüstung von allen Seiten. In der Tat hatte dieser Fall dann ja aber auch von allen Seiten, auch von denjenigen, die darauf gepocht haben, Regeln müssen eingehalten werden, einen sehr hohen Symbolcharakter. Sie haben jetzt den Tennisspieler Djokovic gerade beschrieben als ein bisschen esoterisch. Ich musste sofort an Attila Hildmann denken. Ich weiß gar nicht, wie es.
Aber er trifft sich auch hat den Orden der Republika Srpska in Empfang genommen, den bisher nur 12 Leute bekommen haben. Das ist der serbische Teil von Bosnien und Herzegowina, die Republika Srpska oder auch die Serbenrepublik. Diesen Orden haben bisher 12 Leute bekommen. Davon sind die Hälfte Kriegsverbrecher wie Radovan Karadzic, Ratko Mladic, Momčilo Krajičnić oder eben auch Milošević selber. Und da hat er gar keine Skrupel, diesen Orden in Empfang zu nehmen. Er ist auch gesehen worden letzten Sommer beim Kaffee mit einem Paramilitär, einem früheren der an dem Massaker von Srebrenica beteiligt war. Also ich glaube, das war gar nicht, in Australien waren diese Themen gar nicht so wichtig. Mhm. In Australien ging es tatsächlich um die Frage, will sich hier jemand in unser Land reinschmuggeln, der einen falschen Impfstatus angibt oder einen falschen genesenen Status, besser gesagt. Und die sind sehr strikt mit ihren Regeln und das ist eine australisch-rein nationalistisch-australische Sache, wenn man so will. Dass das als antiserbisch gedeutet wird, das ist das Problem der Serben. Das hat in Australien gibt es keine antiserbische Kampagne oder irgend so etwas. Das ist wirklich die Projektion der Serben oder eben auch eine ganz klare politische Instrumentalisierung dieser Geschehnisse.
Es ist auf jeden Fall eine insgesamt rätselhafte Geschichte, die jetzt auch in diesen Stunden noch rätselhaft endet, weil wir uns nämlich immer noch fragen, wo fliegt er eigentlich hin? Es war angekündigt, dass er nach Belgrad fliegt, also nach Hause, Djokovic. Mhm. Dann hieß es aber nein, er will sich diesem ganzen Trubel wohl entziehen, möglicherweise. Das wäre dann jetzt vielleicht noch ein kleiner Punkt für ihn, auch dieser Instrumentalisierung, die da jetzt in der serbischen Politik betrieben wird mit seinem Fall. Und dann in dem Fall wäre er nämlich in Spanien gelandet in diesen Minuten. Wir werden das nochmal versuchen rauszukriegen, aber ich glaube, er trifft da nicht Olaf Scholz.
Naja, also seine Familie gibt ja dauernd Pressekonferenzen in Serbien und also alle äußern sich dazu. Vielleicht will er da im Augenblick nicht die Hauptfigur sein. Weil ich glaube, das Ganze ist ihm völlig über den Kopf gewachsen. Der Mann ist Tennisspieler, ist weder ein Politiker noch ein Intellektueller. Aber er hat eben mehrere entgleiste Dinge getan und dafür zahlt er jetzt den Preis.
Also ich würde sagen, ab jetzt geht es nur noch um Tennis, versprochen, wenn wir von den Australian Open berichten. Wir schauen weiter auf die Themen des Tages mit Caroline Fetscher vom Tagesspiegel. Und ich kann jetzt eher alarmierend einsteigen, wenn wir über Corona sprechen, oder beruhigend. Alarmierend wäre die Inzidenz, weit über 500 heute, so hoch wie nie. Aber Christian Drosten, der Chef-Virologe der Charité, der Mahner und Warner und Cheferklärer der Republik zur Pandemie, sagt, und zwar in Ihrem Tagesspiegel, Frau Fetscher, Omikron ist eine Chance. Halleluja, wenn er das sagt.
Wollten Sie jetzt noch?
Nein, bitte Sie.
Nein, es ist ein wunderbares Interview, was zwei Kollegen von mir mit Christian Drosten gemacht haben, in dem er eben tatsächlich so ein bisschen den Horizont lichtet oder lichter macht und sagt, es gibt da ein Ende der Pandemie, wenn wir über diese Omikron-Variante hinweg sind. Und er sagt zum Beispiel auch, dass diese Spike-Proteine, wenn ich ihn richtig verstehe, ich bin keine Virologin, dass die eben nicht noch unendlich mutieren können. Mhm. Also sie können sich noch verändern, aber dass sozusagen eine Horrorvariante nach der anderen kommt, das sieht er nicht voraus.
Und er sagt ja etwas, was ich eben wirklich bemerkenswert finde, weil das nämlich wirklich dann auch ein Wendepunkt wäre in der Pandemie. Und es zeichnet sich ja auch nicht nur durch Drosten, auch durch andere Meinungsäußerungen seit einiger Zeit ab. Dieses Großziel, auf jeden Fall zu vermeiden, dass man sich infiziert, das können wir langsam und müssen wir langsam modifizieren, wenn die Omikron-Wand über uns kommt und wir uns alle mehr oder minder früher oder später infizieren und damit diese berühmte Herdenimmunität da ist. Klammer auf, Voraussetzung sagt Drosten, nicht, dass jetzt alle sagen, siehste, war doch immer schon irgendwie kein Problem. Klammer auf, wir müssten schon eine sehr hohe Impfquote haben, damit es eben nicht zu vielen Toten kommt.
Richtig.
Klammer zu.
Also er nennt das ja nicht Herdenimmunität, sondern Grundimmunisierung der Bevölkerung. Und die ist am leichtesten und besten herzustellen durch die ganz hohe Impfquote. Das ist völlig klar. Und andererseits sagt er, was wir ja auch inzwischen gehört haben, ein Ausweichen vor dem Omikron gibt's so gut wie nicht. Irgendwann erwischt jeden mal irgendwo so eine Aerosolwolke, ob das beim Einkaufen oder in der U-Bahn oder sonst wo ist. Also, aber dann ist eben die Frage, ist derjenige geschützt oder hat einen gewissen Schutz, eine Grundimmunisierung erworben durch eine Impfung oder eben nicht. Mhm. Und insofern ist er schon also ein großer Apologet des Impfens. Was ich so interessant finde bei ihm und bei vielen anderen auch, ist immer dieser Hinweis auf die Länder in Europa, die das so viel besser verstanden haben, ihrer Bevölkerung den Sinn des Impfens zu vermitteln, eben zum Beispiel Dänemark. Also was machen die eigentlich da besser und warum ist dort das Vertrauen in den Staat so viel größer? Das finde ich jetzt über Corona hinausgehend oder sozusagen beyond Corona, finde ich eine so wahnsinnig wichtige Frage angesichts der Demokratieskepsis, die wächst. Was machen denen gut? Also warum glauben da die Menschen viel eher, ja, die Regierung sagt was Vernünftiges, das mache ich dann auch und da halten wir uns dran. Und bei uns gibt es diese unendlichen Bockigkeiten.
Was machen denen gut? Das ist eine schöne Frage. Ich muss natürlich sofort an Otto Waalkes denken, denen lügen nicht. Aber gut, zum Ernst des Themas zurück. Nein, ich glaube, auch in der deutschen Politik lügt niemand. Die deutsche Politik...
Aber es wird nicht so viel geglaubt.
Ja, genau. Ist ja auch mal die Frage. Also, über wen reden wir da? Über den Absender oder den Empfänger von Nachrichten? Also über Politik oder eben auch die Bevölkerung? Idealerweise in der Demokratie ist die Trennlinie dazwischen ja gar nicht so scharf, sondern das gemeinschaftliche Bewusstsein so groß, dass
wir sagen... Die repräsentieren uns.
Ja, aber apropos repräsentieren, die Repräsentanten müssen ja jetzt demnächst, Zeitplan ist so ein bisschen die offene Frage, aber eine sehr große Entscheidung treffen, nämlich die, ob wir angesichts der Impflücke, die es gibt, eine allgemeine Impfpflicht einführen. Und da ist ja jetzt diese Omikron-Welle-Wand, diese Veränderung des Virus, auch schon wieder eine Herausforderung. Denn in der Tat könnte man ja jetzt auch noch mal zu einer Neubewertung kommen oder zumindest ein bisschen auf die Bremse treten, wenn man sagt, ach, wir wissen eigentlich wieder schon wieder so wenig darüber, wie es weitergeht, dass wir vielleicht nicht mit so großen einschneidenden Maßnahmen jetzt kommen können.
Bei einer Impfpflicht kommt es ja auf sehr viele Parameter an. Also erstmal soll die ja nicht unbegrenzt und für immer und ewig gelten, sondern für diese Phase der Pandemie, so habe ich es verstanden.
Ja, das ist jetzt eine neue Weiterentwicklung der Debatte.
Das ist eine der, und dann ist die Frage zum Beispiel, für welche Altersgruppen? Und dann ist auch die Frage, wie wird es implementiert? Das heißt, wie ist das strafbewehrt? Mit Bußgeldern oder mit Ausschluss aus bestimmten, was Macron jetzt macht, also ihr könnt nicht mehr ins Kino, nicht mehr ins Theater, nicht mehr ins Restaurant. Ihr seid quasi Bürger zweiter Klasse. Also er hat ja sehr, sehr harte Worte gewählt. Oder macht man es wie in Italien, dass man sagt, ab 50, weil eben gerade die älteren Kohorten besonders gefährdet sind, gilt dann eine Impfpflicht. Also da so viele einzelne Subparameter, die da noch zu klären sind, bevor man das tatsächlich in Gesetz gießt. Aber dass es sinnvoll ist, scheint mir der Fall. Denn wenn wir hier bis zu 30% Menschen im Land haben, in einem Land von über 80 Millionen, die sich nicht impfen lassen wollen, aus den absurdesten Gründen, also von esoterischen bis zu Wissenschaftsfeindlichkeit, Irrationalitäten, Rechtsradikalismus, dann muss man ein paar Druckmittel verwenden. Und ich glaube auch, was man jetzt schon öfter als Argument gehört hat, dass einige Leute, die sich so ganz reingebohrt haben in ihren Widerstand, dann fast für die fast erlösend ist, wenn es heißt, naja, ich muss halt, der Staat verlangt's ja. Also dann können sie sozusagen das Gesicht wahren und lassen sich impfen. Und das sieht man ja jetzt, finde ich, so ein bisschen an diesen Erstimpfungen, die in der Statistik auftauchen.
Wir können jetzt mal einen kleinen Generationencheck machen beim Wort Telegram. Was Sie damit verbinden, ich frage an dieser Stelle mal stellvertretend unseren heutigen Gast, Caroline Fetscher vom Tagesspiegel. Haben Sie noch Telegramme verschickt?
Ja, selbstverständlich.
Ja?
1958 geboren, da hat man noch Erinnerungen an Telegramme, sogar auf Papier, wo dann zwischendurch diese Pluszeichen waren und so weiter. Mhm. Aber Telegram ist natürlich was anderes.
Ja, ich wollte jetzt gerade, nächste Frage wäre gewesen, haben Sie schon mal Telegram verwendet, also diese Nachrichten-Messenger-App?
Nein. Ich verwende überhaupt keinen Messenger-Dienst, aber da bin ich abstinent und altmodisch. Aber ich verfolge natürlich die ganzen Diskussionen darum.
Ja, Telegram ist nämlich heute Thema. Diese App, das ist ja auch mittlerweile bekannt, die auch gerne von Rechtsextremen als Messenger genutzt wird und mit seiner Gruppenfunktion auch sowas wie ein soziales Netzwerk mittlerweile für bestimmte Gruppen ist, die nicht so gerne im Licht der Aufmerksamkeit stehen. Eigentlich müssten sie, weil sie eben auch als Netzwerk agieren, gegen Hasskriminalität vorgehen und bestimmte Inhalte löschen. Telegram tut das bisher nur sehr wieder eingestrengt. Und jetzt will das Bundeskriminalamt stärker gegen den Dienst aktiv werden oder mit dem Dienst. Ich weiß gar nicht genau, wie man es am besten formuliert, aber das weiß vielleicht meine Kollegin Ramona Westhof, die jetzt bei uns ist. Ramona, was plant denn das BKA?
Ja, man will entschlossener gegen rechtsextremistische und auch andere strafbare Inhalte vorgehen, heißt es. Auf Telegram werden ja zum Beispiel auch Drogen verkauft in Deutschland und die Welt bezieht sich da auf Informationen aus dem Bundesinnenausschuss. Und das Wie, das was das BKA vorhat, das klingt erstmal ein bisschen ungewöhnlich. Man will nämlich unter anderem sehr, sehr viele Datenanfragen und Löschbitten an Telegram stellen, also mehr noch als bisher. Die Plattform reagiert nämlich bisher bei Anfragen der Behörden gerade zu rechtsextremen Inhalten kaum. Also die werden einfach ignoriert, da wird nicht gelöscht. Und durch die vielen, vielen Anfragen will man jetzt das Ausmaß des Problems erstmal verdeutlichen. Und das soll letzten Endes dazu führen, dass Telegram dann doch mit den deutschen Behörden zusammenarbeitet.
Mhm. Caroline Fetscher, die Welt, in der auch zu finden ist, dieser Bericht, die kommentiert das Thema heute auch und schreibt, es klingt ziemlich deutsch und etwas hilflos. Was ist Ihr Kommentar?
Das klingt in der Tat hilflos. Also vielleicht weiß Ihre Kollegin das besser, aber was ich so auffällig finde an der ganzen Diskussion ist, dass man offenbar nicht mal wirklich weiß, wo der Firmensitz ist. Er soll in Dubai sein, es gibt aber kein Impressum auf der Website. Dann gibt es diesen Gründer Pavel Durov, der genannt wird als so eine Art russischer Zuckerberg, also so ein 1984 in Leningrad, also St. Petersburg, geborener russischer junger Milliardär, der das Ganze unterhält. Aber man kann die Leute kaum erreichen. Die bezeichnen sich als digitale Nomaden, schwirren irgendwo um den Globus. Also man kann derer überhaupt nicht habhaft werden. Und dieses Überfluten mit Löschbitten, wird da gesagt, also eigentlich Löschaufforderungen, müsste man sagen, das klingt tatsächlich wie so ein hilfloser Versuch, als ob man quasi selber wie die Trolle des ganzen Herr versucht zu werden.
Mhm. Ich gebe die Frage gerne mal weiter, Ramona. Weiß man, wo man überhaupt die Bitten hinschicken muss?
Ja, genau das ist das Problem. Also es trifft es eigentlich genau auf den Punkt. Telegram hat da so eine Sonderstellung. Es gibt überhaupt gar keine AnsprechpartnerInnen für die Behörden. Deswegen kann es sein, dass Anfragen nicht beantwortet werden. Die Firma hat ihren Sitz aktuell in Dubai noch, aber das ist eben sehr schwer, Behördenschreiben dahin zu übermitteln. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das verpflichtet ja eigentlich Plattformen, selbst gegen bestimmte Inhalte vorzugehen. Das greift hier aber auch nicht richtig. Telegram löscht total selektiv. Das schreibt die Welt und das schreibt auch Netzpolitik.org. Anfragen zu rechtsextremen Inhalten würden zum Beispiel kaum bearbeitet. Bei islamistischen Inhalten, die von Europol gemeldet werden, da löscht Telegram aber wohl relativ konsequent. Also theoretisch ist es schon möglich, da was zu tun. Der Wille scheint zu fehlen.
Es gibt den Willen bei der Innenministerin, der neuen Nancy Faeser, die zumindest schon mal davon gesprochen hat, Telegram könnte auch abgeschaltet werden. Caroline
Fetscher. Sehr vernünftige Idee. Sehr vernünftige Idee. Ich meine, man muss sich einfach mal vorstellen, wir haben witzige kleine Geschichte über die Litfaßsäule gehört, ne, in der Wurfsendung. Mhm. Man muss sich vorstellen, auf einer Litfaßsäule würden rechtsradikale, antisemitische oder auch pädokriminelle, kinderpornografische Sachen ausgestellt. Da würde sofort die Polizei ankommen und würde das unterbinden, weil es einfach, wie sagt Ihre Kollegin so richtig, das sind strafbare Inhalte, das gehört nicht in den öffentlichen Raum. Und jetzt wird hier so getan, also in diesem deregulierten, nicht analogen, virtuellen Raum, als gäbe es da anomische Sphären, also rechtsfreie Räume.
Mhm. Frau Fetscher, wenn Sie sagen, wie die Litfaßsäule, aber die Analogie wäre ja dann, dass man die Litfaßsäule einfach komplett abreißen und wegwerfen
Nein,
würde.
Nein, man würde das Plakat nicht erlauben.
Okay, also ja, aber Plakat, das ist noch nicht den Dienst abschaffen. Ich frage das auch vor dem Hintergrund. Ich meine, wir haben Telegram, wir haben aber auch immer wieder die Diskussion ums Darknet beispielsweise, wo wir wissen, da wird viel Kriminelles getan, Kinderpornografie, Drogenhandel dergleichen mehr. Gleichzeitig wissen wir aber auch, in nicht demokratischen Systemen sind diese Dienste, die verschlüsselt sind, die eben nicht zugänglich sind, ganz häufig ganz wichtige Netzwerke auch für Oppositionelle. Also es ist häufig nicht ganz so einfach.
Ich weiß, aber das ist die fehlende Regulierung in diesem virtuellen, anomischen Raum, die wird nicht so bleiben können. Das ist überhaupt gar kein, es ist so, ich kann auch nicht mit einem Auto ohne Kennzeichen rumfahren und einfach dann irgendeinen Unfall bauen und weiterrasen. Das wird nicht so bleiben können in diesem gigantischen internationalen Datenverkehr. Und ich finde es interessant, dass Leute, also auch gerade unter dem Begriff der Freiheit etc., das so verhandeln, als sei das ein Fantasieraum. Also so eine Art Cyber-Disneyland oder eben so eine politisches Fantasy, in dem es so irrelevant ist, was ich sage, als ob ich selbst nur mir was ausdenke. Das ist nicht der Fall, das ist ein öffentlicher Raum. Und wie wir sehen, werden da Komplotterzählungen verbreitet und antisemitische Verschwörungsthesen und eben auch Corona-Leugner rufen zu Gewalt auf in diesen Räumen. Das ist einfach, das ist nicht hinnehmbar.
Caroline Fetscher mit einer klaren Position zu dem Thema. Vielen Dank dafür bis hierhin. Dankeschön auch an Ramona Westhoff für die Information. Ich habe jetzt nur noch eine abschließende Frage für Ramona. Ramona, hast du denn überhaupt jemals noch ein Telegramm verschickt?
Nee, noch nie, würde ich aber gerne.
Und Telegram benutzt?
Telegram benutze ich, ja.
Okay, einfach nur aus Recherchegründen oder auch?
Weil ich benutze das als Messenger, als Alternative zu WhatsApp habe ich das angefangen und ich bin in Telegram-Gruppen, aber nicht in politischen Gruppen, also eher so, um mich im Kiez zu informieren zum Beispiel.
Okay, man kann es also auch so nutzen. Vielen Dank an Sie, an euch beide. Ja, was war noch an diesem Wochenende? Ach ja. Ein Vulkanausbruch, weit weg, vorm Königreich Tonga, grob gesagt, andere Seite der Welt. Caroline Fetscher, haben Sie diese Bilder gesehen, diese Eruption?
Ja, das sind natürlich faszinierende Bilder, wenn man so weiß, tausende von Kilometern entfernt, gibt es einen unterseeischen Vulkanausbruch, der also nicht raucht, sondern quasi Wasserfontänen oder Sprühnebel aus Wassertröpfchen verbreitet, aus Dampf, Wasserdampf. Ja.
Das ist ja
falsch. Aber es hat dadurch ja auch eine Druckwelle gegeben und man hat dann ein paar Stunden später Bilder sehen können. Ich gucke manchmal dann mir sowas auf CNN und BBC an. Im Fernsehen kann man eben Bilder sehen von dieser Druckwelle, von den Wellen, die da tatsächlich bis Peru spürbar waren und sichtbar.
Ja, das Stichwort Tsunami kam wieder auf und damit natürlich auch viele Erinnerungen. Ich fand interessant, wie wenig man doch letztendlich in dieser Welt, in der wir ja eigentlich alles, egal wo es passiert, minutiös erfahren, ganz genau in seinen Auswirkungen, wie groß da noch die Informationslücke ist, sei es auch, weil eben wichtige Unterseekabel mit zerstört werden. Jacinda Ardern, die Premierministerin von Neuseeland, ist jetzt gerade unterwegs per Helikopter und versucht, sich ein Bild zu machen, hat sich auch vorher gegenüber der Presse geäußert. Wir hören sie gerade mal.
So that's what I've been advised. At the moment we are relying.
Momentan haben wir nur Informationen aus zweiter und dritter Hand über Angehörige oder Kirchenvertreter. Bisher sagen viele Berichte, dass es auf den Inseln wenig Verluste von Menschenleben gab. Aber ich betone noch einmal, das ist alles nur aus zweiter Hand und es ist noch früh.
Aber interessant, ne? Dass wir da doch mal einen Moment haben. Oder liegt es daran, das war auch die Vermutung, die wir heute auch besprochen haben in der Redaktionskonferenz, dass es eben einfach auch ein Erdteil ist, wo nicht an jeder Ecke ein Korrespondent ist.
Naja, wo keine Touristen sind. Beim Tsunami hat uns ja immer zu interessiert, wie viele Deutsche dabei sind und so weiter. Also Tonga ist tatsächlich wahrscheinlich nur für ganz, ganz wenige Luxusreisende ein beliebtes Ziel. Das ist, es ist nicht im Katalog von Neckermann und Tui und so weiter. Und dass diese Inseln in unserem Bewusstsein sind, kommt immer mal bei den Klimakonferenzen zu Vorschein, wenn die sagen, wir gehören zu den Gebieten, die beim Anstieg des Meeresspiegels am ehesten davon gefährdet sind, überflutet zu werden. Mhm. Aber ansonsten uns wahnsinnig weit weg. Und tatsächlich hatte Jacinda Ardern ja auch gestern gesagt, dass die ganzen Telekommunikationsmöglichkeiten zusammengebrochen waren. Also man konnte niemand mehr mit Mobiltelefon erreichen, man hat kein Internet mehr gehabt und also es war vorübergehend richtig abgeschnitten von der Kommunikation.
Wir sind hier am Ende, zumindest dieser Mittagsstunde. Caroline Fetscher vom Tagesspiegel war bei mir. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.